2. Korinther 11, Vers 31, Philipper 1, Vers 8, 1. Thessalonicher 2, Vers 5 und 10. Da heißt es praktisch fast immer, Gott ist mein Zeuge. Ja, Gott ist mein Zeuge, fast an all diesen Stellen. Ist das bereits ein Eid? Nun, er ruft keine geschaffenen Dinge an, sondern er beruft sich direkt auf Gott. Und ich würde das auch noch nicht als Eid sehen, sondern einfach ein Hinweis, dass Gott sein Herz kennt, dass Gott weiß, dass er hier wahrhaftig redet. Es ist, denke ich, kein Widerspruch zu Matthäus 5. Es ist keine ausdrückliche Schwurformel. Soweit. Und nun komme ich zum letzten Teil. Und zwar, Moment, ich habe hier doch einiges an Unterlagen mitgebracht. Zum letzten Teil, was können wir tun, was sollen wir tun, dürfen wir nun als Christen schwören oder nicht? Ich denke, wir haben erkannt, dass zwischen Christen, dass in der Gemeinde Jesu ein Schwur erlaubt ist oder nicht? Frage an euch jetzt, müsstet ihr jetzt wissen. Nein, nicht. Zwischen Christen sollte und darf kein Eid notwendig sein. Sondern hier gilt Offenheit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Liebe und Vertrauen. Und da ja die Bergpredigt an die Jünger des Herrn gerichtet ist, ist das eindeutige Lehre. Zwischen Christen, wiedergeborenen, gläubigen Christen, soll und darf kein Eid sein. Wie ist es nun aber gegenüber der Welt, der ungläubigen, gottlosen Welt, wo Lüge, wo Sünde, wo Betrug herrschen? Man versteht, dass weltliche Institutionen eine Garantie möchten, ja? Eine Garantie, dass derjenige, der jetzt da zum Beispiel vor Gericht steht, die Wahrheit sagt, weil ja so viel gelogen wird in dieser Welt der Sünde unter dem Machtbereich Satans. Wie sollen wir uns da als Christen verhalten? Ich habe auch keine absolute Antwort, aber ich möchte es mal in folgenden Sätzen versuchen zu sagen. Gegenüber der Welt wird ein Eid oftmals verlangt, zum Beispiel bei Berufsantritt in manchen Bereichen, in Beamtendienst, Soldatenbereich, auch geistliche Bereiche sogar und vor allem auch vor Gericht. Nun, der Berufseid, so würde ich sagen, ist ein rein weltliches Gelöbnis, dass man die Sache gut machen will. Kein religiöser Eid in der Regel. Es gibt zum Teil die religiöse Formel, so war mir Gott helfe oder ähnliches. Aber es handelt sich hier in der Regel um ein rein weltliches Gelöbnis. Vor Gericht kann man sich als Christ bekennen und sagen, meine Aussagen sind wahrhaftig. Ich brauche keinen Eid nach Matthäus 5. Man kann sich ja darauf berufen. Und wenn ich nun gezwungen werden sollte zu einem Eid, dann gibt es 3 Möglichkeiten. Ihr könnt mich gerne noch ergänzen, aber 3 sind mir bekannt. Man kann als erstes den Eid verweigern. Nach Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da der Herr Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören, beziehe ich das auch auf den Umgang mit weltlichen Institutionen. Also ich möchte als Christ auch da nicht schwören, möchte ja meinem Herrn und meinem Gewissen folgen und lehne den Eid deshalb ab. Viele werden das akzeptieren, manche vielleicht auch nicht. Zum Beispiel wird bei den meisten Institutionen diese Glaubenshaltung anerkannt, etwa wenn Mennoniten das sagen, weil es ja bekannt ist, dass hier bei dieser Freikirche der Eid ausdrücklich abgelehnt wird. Das ist ein Kennzeichen davon, auch bei den Hutterern, bei den Amish People oder bei den Bruderhöfern. Nun gibt es die andere Möglichkeit, dass man den Eid trotzdem leistet, mit der Begründung, es geht hier nicht um die Beziehung zwischen Jüngern, sondern um Ordnungen der Welt, die von der Sünde beherrscht ist. Gemäß der Zwei-Reiche-Lehre bei den Reformatoren, etwa Martin Luther, der gesagt hat, wir dürfen das Reich Gottes nicht mit dem Reich der Welt vermischen oder verwechseln, sondern im Reich Gottes gelten andere Ordnungen als im Reich der Welt. Das ist nun die typisch lutherische Sicht, wobei allerdings das Reich Gottes in die Welt hineinragt und eben auch damit in Kontakt und Konflikt kommt. Man kann das nicht auseinanderreißen, das haben auch die Reformatoren nicht getan. Aber man kann dann begründen, dass es hier sich um das Reich der Welt handelt, bin ich als Christ, wenn die Welt mich dazu zwingt, nicht sündige ich nicht, wenn ich hier trotzdem einen Eid leiste. Das ist die Antwort, wie sie vor allem von Lutheranern zum Beispiel gegeben würde, im Unterschied zu Mennoniten. Ich kann es jetzt nicht anders sagen, es gibt hier wirklich verschiedene, auch historisch gewachsene Traditionen der Auslegung von Matthäus 5, die das unterschiedlich deuten. Und nun gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit, und die habe ich gefunden in der deutschen Zivilprozessordnung. Ich habe das auch vorhin schon zitiert, und zwar im Paragraphen 484 der Zivilprozessordnung heißt es: Gibt der Schwurpflichtige an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich. Hierauf ist der Verpflichtete hinzuweisen. Die Bekräftigung wird in der Weise abgegeben, dass der Richter die Eidesnorm als Bekräftigungsnorm mit der Eingangsformel sie bekräftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gericht vorspricht und der Verpflichtete darauf spricht Ja. Also man muss dann nur Ja sagen. Der Richter spricht vor, sie bekräftigen im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gericht das Folgende und dann sagt man nur Ja und schwört praktisch nicht. Man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen versteckt, ja, und ein bisschen. Aber da wollte der Staat den Menschen entgegenkommen, die aus Glaubens- und Gewissensgründen das nun auch generell, auch im staatlichen Bereich, auch im juristischen Bereich ablehnen. Letztendlich ist es eine Gewissensentscheidung. Da fällt mir übrigens ein, ich habe was Wichtiges vergessen in dem Teil mit den offenen Fragen. Das muss ich noch ganz schnell sagen. Es wird gesagt, der Herr Jesus hätte auch einen Eid abgelegt. Wisst ihr, auf welche Stelle sich das bezieht? Als er vor dem Hohen Rat steht, als der hohe Priester ihn beschwört, ich muss die Stelle vielleicht noch kurz vorlesen, es hängt ja auch im Zusammenhang her mit dem juristischen Schwur. Das ist Matthäus 26, ich finde es jetzt nicht, aber ich könnte mir ja da helfen. Matthäus 26, Vers 63. Jesus schwieg stille und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist der Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Auch ich sage euch, von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Hat Jesus hier einen Eid gesprochen? Das legen manche so aus, ich staune, ja. Aber ich kann das nicht finden. Der hohe Priester praktisch will ihn vereidigen. Aber der Herr Jesus selber schwört nicht. Er antwortet darauf, einfach indem er sagt, ja, praktisch, du sagst es. Ja, das heißt ja, ja oder nein. Er hätte vielleicht, wenn man es jetzt anders auslegen würde, sagen müssen, du stellst mich unter Eid, ich lehne das ab. Das hat er jetzt nicht getan. Er hat einfach nur mit ja oder nein geantwortet, genauso wie er es in der Bergpredigt auch uns gelehrt hat. Das mit dem Eid, das war die Verantwortung des hohen Priesters, der praktisch das hier versucht hat. Und so kann es auch vor Gericht sein, ja, bei dieser Bekräftigung, dass man einfach nur dann Ja oder Nein sagen muss. Das wäre eine Möglichkeit, die ich zum Beispiel für realistisch halte, wenn wir den Eid nicht machen wollen, dass wir diese Bekräftigungsformel sprechen könnten. Damit ist nun doch noch hoffentlich praktisch geworden, falls wir mal in eine solche Situation kommen. Und wir sehen, in der Bibel ist das durchaus ein Thema, Eid, Schwur, Gelöbnis, was gar nicht so selten vorkommt. Und es ist manchmal gut, wenn man die Bibel hier so fortlaufend auslegt, dass man auch mal auf solche Dinge kommt. Ich hoffe, es hat euch auch manches hier noch an Erkenntnis gebracht. Ich habe viel gelernt durch die Beschäftigung jetzt daraus. Und ja, möge der Herr uns schenken, dass wir nicht in diese Lage kommen müssen, Eide zu schwören oder das dann ablehnen müssen. Und möge er uns gnädig sein. Jedenfalls gilt, das möchte ich als letztes jetzt sagen, für uns das Gebot der Wahrhaftigkeit auf allen Gebieten. Denn der Herr Jesus selber sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du die Wahrheit selber bist und hilf auch uns, dass wir die Wahrheit sagen können, dass wir nicht lügen, Herr. Lügen haben kurze Beine und schenk uns doch Gnade im Umgang mit unseren Mitmenschen, dass wir einfach auch im Vertrauen zueinander leben dürfen und dass man uns nicht beschuldigen muss, der ist ein Lügner oder sagt falsche Eide oder ähnliches. Herr, und lass uns auch nicht mehr versprechen, als wir halten können. Schenk uns auch da die Zucht der Zunge, hilf auch mir, Herr, und lenke uns in allem. Sei jetzt auch weiterhin bei uns heute und segne du uns bitte. Amen. Wir lesen aus dem Wort unseres Herrn, aus der Bergpredigt, Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der dir abbeugen will. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben bereits am Anfang der Bergpredigt gesagt, wir kommen in immer neue, gewaltigere Höhen in dieser Bergpredigt unseres Heilandes. Und wir merken, je mehr wir lesen, wie überfordert wir selber sind, das zu halten aus eigener Kraft. Nur der Herr in uns kann das tun. Und deshalb wird es dann auch heißen am Ende von Kapitel 5, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir haben schon gehört von der Vollkommenheit. Und diese Vollkommenheit kann nur eine geschenkte Vollkommenheit sein. Das ist die Vollkommenheit unseres Herrn Jesus Christus, der die Liebe völlig ausgelebt hat bis zum Tod am Kreuz, der seine Feinde noch liebte und segnete, als sie ihn schon ans Kreuz geschlagen hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In uns haben wir nicht diese Kraft und Vollkommenheit. Es ist die Vollkommenheit der Liebe nicht nur zum Nächsten und Freund, sondern auch zum Gegner und Feind. Wir wollen jetzt heute noch nicht auf die Feindesliebe speziell eingehen, sondern auf die Frage der Vergeltung, ja, die Frage der Rache. Das ist das, was wir jetzt gehört haben. In manchen Ländern gibt es die Blutrache. Vendetta heißt es, glaube ich, im Italienischen. Es wird der Angehörige einer Sippe getötet. Und was geschieht? Die Sippe, die diesen Angehörigen durch einen Mord verloren hat, geht oftmals her und schlägt blutig zurück. Und dann wird oft nicht nur einer von der gegnerischen Sippe getötet, sondern mehrere, vielleicht sogar die ganze Sippe oder Familie ausgelöscht. Habt ihr davon auch schon gehört? Solche schrecklichen Dinge. Ein unverhältnismäßiges sich selber rächen. Und das gibt es bereits auch in der Bibel, ganz am Anfang. Kain hatte ja seinen Bruder Abel erschlagen. Und einige Generationen später tritt der Lamech auf, Lamech in 1. Mose 4, Vers 23 und 24. Da spricht Lamech: Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede. Ihr Weiber Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Das ist so etwas Ähnliches wie diese Blutrache. Ja? Eine unverhältnismäßige Steigerung der Gewalt, des Hasses und des Todes. Um schon einmal darauf hinzuweisen, der Herr Jesus, als er die Frage gestellt bekommt, wie oft wir vergeben sollen, was antwortet er? 7-mal, 70-mal, glaube ich, nicht? Da merken wir auch, ja, die Vergebung soll also unser Leben kennzeichnen als Christen.
Aber hier, das steht sicherlich in der Bibel, ist aber nicht als Wort Gottes in dem Sinne zu sehen, dass es von Gott gesprochen wäre, sondern es wird uns nur überliefert, was der Lamech hier gesagt hat, eine unverhältnismäßige Rache. Das ist die Ich-Vergeltung. Das eigene Ich in seinem Zorn, seinem Hass, nimmt die Rache selber in die Hand. Und da sind keine Grenzen gesetzt. Wenn unser eigenes Ich auf dem Thron sitzt und wir nicht eingeschränkt werden durch Ordnungen Gottes oder auch Ordnungen des Staates, dann herrscht nur Vergeltung, Rache, Untergang. Nach unserem eigenen Ich würden wir wahrscheinlich hart zurückschlagen, oder ist es nicht so, wenn wir angegriffen werden? Die ganzen Kriege kommen ja daher, durch Beleidigungen, durch Unrecht, und man vergilt es dann mit noch größerem Unrecht. Man bringt dann noch mehr Menschen um. Das ist nicht der Wille Gottes. Nun, bereits im Alten Bund wurde diese Blutrache eingeschränkt, eingedämmt, ersetzt durch Gerechtigkeit. Anstelle einer zügellosen Rache soll die Gerechtigkeit stehen. Und das ist gemeint, wenn es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das klingt sehr hart, aber das ist eine äußerst gerechte Ordnung, die Rechtsordnung, die auch in den Staaten verwirklicht werden sollte. Ist leider auch nicht immer so. Es gibt da auch Ungerechtigkeit, aber das ist eine gerechte Ordnung, die in den Mosebüchern uns überliefert ist. Wir lesen einmal die ausführliche Stelle hierzu, 3. Mose 24, Verse 16 bis 22. Es geht hier im Zusammenhang darum, dass jemand Gott verflucht hat, ja, eine schreckliche Sünde. Und in dem Zusammenhang wird nun erklärt, wie in Einzelfällen, in Vergehen bestraft werden soll und wie nicht. Und hier kommt nun das, was der Herr Jesus aufgreift. Ich lese 3. Mose 24 ab Vers 16. Wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben. Das ist eine Gräuelsünde. Ja? Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben. Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer aber ein Stück Vieh erschlägt, der soll's ersetzen, Leben um Leben. Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Wer ein Stück Vieh erschlägt, der soll's erstatten. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben. Hier taucht nun die ganze Frage der Todesstrafe auch auf. Nicht? Das steht hier im Grunde, im Alten Testament. Wer einen Menschen erschlägt, der soll sterben. Es soll ein und dasselbe Recht unter euch sein, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Ich bin der Herr, euer Gott. War das gerecht? Natürlich, Gott hat es angeordnet. Also wenn jemand einem ein Auge ausschlägt, die Strafe soll nicht sein, dass der getötet wird, sondern dann soll eben auch sein Auge genommen werden. Wenn einer einem einen Fuß abhaut, dann soll auch der Fuß abgehauen werden und so weiter. So wie man es jetzt wörtlich deutet. Es soll also keine unverhältnismäßige, sondern eine gerechte Bestrafung sein. Nun gibt, das ist die sogenannte Talionsregel aus dem Lateinischen talis qualis. Das heißt, so viel wie viel. Ja, so viel du getan hast, so viel soll dir auch wieder angetan werden. Man kann sich mit einer Waage vorstellen. Auf der einen Waagschale ist das Unrecht, auf der anderen Waagschale die Bestrafung. Und die Strafe soll nicht schwerer sein als das Unrecht, das geschehen ist. Also die Waagschalen sollen ausgeglichen bleiben. Ja? Die Talionsregel, so viel wie viel talis qualis. Das ist das Gebot der Gerechtigkeit. Man spricht auch von der ausgleichenden Gerechtigkeit. Aber es gibt bereits im Alten Bund und vom Herrn Jesus nun noch verstärkt betont, auch noch etwas anderes als die Gerechtigkeit. Und was könnte das sein? So ein ähnlich klingendes Wort. Die Barmherzigkeit. Und das könnte man auch über unseren heutigen Abschnitt schreiben. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, spricht der Herr schon im Alten Testament. Und der Herr Jesus bringt diesen ursprünglichen Willen Gottes, seines Vaters, wieder hell zum Leuchten, gerade in der Bergpredigt. Barmherzigkeit ist mehr als Gerechtigkeit. Barmherzigkeit beruht auf Liebe. Liebe sogar zu den Feinden. Und nur wenn wir das wissen, können wir richtig verstehen, was uns der Herr hier sagen will. Zum Lieben gehört auch Leiden. Und so sagt uns das Wort Gottes, etwa in den Briefen des Apostels Paulus: Ihr sollt lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Denn es könnte ja doch passieren, dass wir vielleicht jemand ungerecht etwas zurückzahlen, was er gar nicht angestellt hat, als Beispiel. Dann ist es besser, ich verzichte auf mein Recht und leide lieber Unrecht, als dass ich jemand anderem Unrecht zufüge. So etwa 1. Korinther 6, Vers 7. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Es stellt sich generell die Frage, ob überhaupt ein Rechtsstreit unter Christen sein darf oder soll. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal schon die Frage angesprochen, sollen und dürfen Christen vor weltliche Gerichte ziehen, wo es um Streitsachen in den Gemeinden geht? Nein, da nicht. Etwas anderes ist natürlich, wenn irgendeiner aus der Welt mich anzeigt, ja, dann muss ich wohl vor Gericht erscheinen, bin ich dazu gezwungen. Aber ich selber soll keinen Rechtsstreit suchen, vor allem, wo es um Dinge zwischen Christen geht. Vielleicht habt ihr solche Situationen auch schon erlebt. Und mir kam kürzlich der Gedanke, weil ich ja auch ziemlich angegriffen werde zurzeit, wie gehe ich damit um? Soll ich eine Verleumdungsklage machen? Dann hat mir der Herr gezeigt, nein, keine Verleumdungsklage, sondern lege es den Brüdern hin, den zuständigen Gemeinden, wo diese Menschen sich befinden. Ja, da sollen die Brüder der Gemeinden drüber urteilen. Das ist an sich, wenn ich es richtig verstehe, auch von Matthäus 18 und 1. Korinther 6 her, die richtige Vorgehensweise in der Gemeinde. Jetzt nicht zum Amtsgericht in der Stadt XY laufen, sondern es vor die Gemeinde bringen. Und dann muss erst unter vier Augen ein Gespräch stattfinden und dann, wenn alles nichts hilft, schließlich vor die Gemeinde bringen. Das sagt uns ganz klar Matthäus 18 und auch 1. Korinther 6. Wir kommen gleich noch auf die einzelnen Aussagen hier zurück. Ein weiterer Schlüssel, um das zu verstehen, was der Herr Jesus uns hier sagt, in Matthäus 5, Vers 38 folgender, liegt in Römer 12, die Verse 17 bis 21. Römer 12, die Verse 17 bis 21. Im Grunde eine weitere Auslegung dessen, was der Herr Jesus selber in der Bergpredigt gesagt hat. Hier schreibt nun der Apostel Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Befleißiget euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Das Wort Gottes ist realistisch, so viel an euch liegt. Wenn die anderen uns Böses wollen, wir können mit Gutem antworten, aber wir können nicht verhindern, dass die den Unfrieden säen, ausstreuen. Und dann kommt das Entscheidende: Rächet euch selber nicht, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. All das anders als Lamech. Nicht? Wir sollen nicht selber dreinschlagen, wir sollen es dem Herrn hinlegen, beten. Herr, du kannst hier Gerechtigkeit schaffen, auch indem du die richtest, die Unrecht tun. Denn Gott lässt kein Unrecht ungestraft, ob es von anderen kommt oder von uns kommt. Gott richtet es zu seiner Zeit. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und dann kommt sogar noch die Liebe zum Feind. Vers 20, vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, der Heilige Geist wird auch zu ihm sprechen, wie durch Feuer, und ihm deutlich machen, ja, lege deinen Hass und deine Feindschaft ab. Lass dich überwinden durch die Liebe, die der Christ dir erweist. Und so auch die Zusammenfassung am Ende von Römer 12. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und wie das aussieht, hat uns ja der Herr nun in drei Beispielen gesagt. Zuvor muss ich allerdings ausführen den Vers 39. Da steht ja: Ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, dem Übel. Manche meinen ja, das sei der Teufel gemeint, aber das kann unmöglich stimmen. Denn die Bibel sagt uns ganz klar: Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Jakobus 4, Vers 7. Und in 1. Petrus 5, Vers 8 folgende lesen wir. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widerstehet fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Also ganz klar, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Aber deshalb kann hier dieses Wort, im Griechischen kann man es schlecht unterscheiden, da steht ponero in der Dativform. Ja, und das kann sowohl der Böse als auch das Böse sein. Männlich oder sächlich. Und es ist ja eindeutig sächlich zu verstehen als das Böse, das Übel. Dem sollen wir nicht widerstehen. Allerdings gilt das nun auch für das Leben als Christ, nicht in der staatlichen Ordnung. Der Staat ist gezwungen, dem Bösen zu wehren, gemäß Römer 13, auch ganz klar ausgeführt. Er gebraucht das Schwert nicht umsonst, um die Bösen zu strafen und um die Guten zu schützen. Wir wissen, dass keiner vollkommen gut ist, ja. Aber es heißt, die eindeutig die staatlichen Ordnungen übertreten, die wirklich von Gott bestätigt sind, diese Ordnungen, da muss der Böse oder auch das Böse in die Schranken gewiesen werden. Wenn aber mich persönlich jemand angreift, beleidigt als Christ, dann soll ich nicht mit den gleichen Mitteln zurückschlagen. Also ich denke, das soll man auseinanderhalten, nicht? Der Staat hat es ja mit weithin ungläubigen Menschen zu tun und muss auch eine gewisse Ordnung aufrechterhalten. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, die Bergpredigt ist eine Jüngerlehre. Sie gilt den Jüngerinnen und Jüngern des Herrn. Und die 10 Gebote, so würde ich sagen, die gelten nun eher auch für den Staat. Darüber wird sicher viel diskutiert, ich weiß, aber ich möchte es einmal so in dem Punkt erwähnen. Und nun, was gilt nun für uns Jüngerinnen und Jünger des Herrn Jesus? Da gilt nun tatsächlich, dass wir kein Schwert gebrauchen sollen, dass wir nicht zurückschlagen sollen, sondern wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch da. Jetzt versuchen Sie mal mit der rechten Hand auf die rechte Backe des anderen zu schlagen. Also ich meine nur mal rein bildlich. Sie treffen damit mit der rechten Hand welche Backe? Die linke. Ja? Deshalb ist die rechte Backe, wenn ich da drauf schlage, ein Schlag mit der flachen Hand. Es ist dann so rum. Und das heißt, das ist der Schlag, der ausdrückt die Herausforderung zum Duell. Die tödliche Beleidigung ist gemeint. Eine Herausforderung zu einem blutigen Kampf letztendlich. Und was sollen wir tun? Dann sollen wir auch die andere hinhalten und sagen, ich duelliere mich mit dir nicht, ich schlage mich mit dir nicht, sondern was tue ich? Ich biete dir meine Wangen da und bete für dich, dass du von deinem Hass, von deiner Gewalt wegkommst. Wir haben ja ein Vorbild in dem leidenden Gottesknecht, der unser Herr Jesus Christus ist, bereits im Alten Testament vorausgesagt, in Jesaja 50, Vers 6 und 7. Da spricht der Knecht Gottes: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Er, der einzig Gerechte, und der Vater wird ihn durch die Auferstehung von den Toten bestätigen als seinen Sohn, er hat seine Wange, ja seinen Rücken, seinen ganzen Leib dargeboten zum Opfer und hat nicht wieder gescholten, als er gescholten wurde. Ich weiß, das ist sehr schwer für uns schwache Menschen. Wie schnell rutscht uns da die Hand aus, und aus jedem Film kann man heute sehen, wie da geschlägert wird und getötet. Deshalb gucken wir gar keine Filme an, weil das auch die Seele sehr belastet. Aber es ist eben leider heute kaum so, dass das noch praktiziert. Aber wir als Jünger sollen hier anders leben als die Welt. Wir sollen nicht zurückschlagen, sondern ruhig bleiben, beten, die andere Wange hinhalten. Nur so können wir den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Das heißt nun nicht, allerdings nicht, dass wir uns bis zum Tode hier misshandeln lassen sollen. Wir können kein Opfer für den anderen bringen. Da muss sicherlich dann die Polizei eingreifen, wenn uns jemand an Leib und Leben bedroht, möchte ich nun doch dazu sagen. Wir müssen auch hier realistisch bleiben. Aber es geht einfach um den Streit. Ja, wenn der andere schweigt, wenn der Christ schweigt, findet der Streit keine weitere Nahrung mehr. Ja, wenn mich jemand hier beschimpft und ich einfach nichts sage und sage, ich bete für dich, ich segne dich, der andere wird früher oder später beschämt werden und vielleicht und hoffentlich zum Nachdenken und zur Umkehr kommen. Ein weiteres Beispiel, was der Herr hier nennt, ist in Vers 40, wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Es konnte das Untergewand, das ist hier mit Rock übersetzt, eingeklagt werden in früheren Gerichten zur Zeit Jesu, aber der Mantel nicht. Der Mantel war unpfändbar. Den durfte man dem anderen nicht wegnehmen, weil das hätte die Blöße aufgedeckt und hätte ihn auch in kalter Zeit erfrieren lassen. Ja, also da waren gewisse Rechtsgrenzen aufgesetzt vor Gericht in neutestamentlicher Zeit. Und auch heute ist es so, dass man niemanden bis auf die Haut ausziehen darf, auch nicht vor Gericht. Es gibt einen Selbstbehalt, selbst bei Unterhaltsstreitigkeiten und so weiter. Und ich denke, das ist auch recht. Nur ist es so, dass wir bereit sein sollten, freiwillig mehr zu geben, als der andere von uns fordert. Ich denke, das will uns der Herr hier sagen. Konkret, wir sollen vor Gericht nicht um jeden Cent, früher hätte man Pfennig gesagt, streiten, sondern auch bereit zu sein, um des Friedens willen nachzugeben. Ja, soweit es verkraftbar ist. Es gibt ja oft Erbstreitigkeiten, auch unter Christen. Müssen wir da bis auf jeden Cent die Sache durchfechten? Oder bei Nachbarschaftskonflikten müssen wir um jeden Zentimeter der Grundstücksgrenze streiten. Ja. Oder wenn Kinder zum Beispiel manche stören. Es gibt Fälle, wo Familien angezeigt wurden wegen Kindergeschrei, das ist mir zu laut. Ich kenne selber so einen Fall, wo jemand da einen Prozess angefangen hat. Da kann kein Segen liegen. Es wäre doch immer besser, man versucht mit den Leuten zu reden und auch Mittel zu finden, um sich selber vielleicht in einen anderen Raum zu begeben und nicht Prozesse wegen solchen Dingen anzufangen. Vielleicht ist auch die Strom- oder Wasserrechnung, wenn man in gemeinsamem Haus wohnt, wo dann auch gestritten wird, ja, das ist ja mehr als die Hälfte, was du verbraucht hast und so weiter. Man kann es versuchen, im Gespräch zu klären, aber bevor man dann vor Gerichte zieht, ist der Christ doch gut beraten, ein Vorbild zu sein und zu sagen, ich gehe da nicht so weit, denke selber drüber nach, ob das recht ist, was du tust, ich werde für dich beten, aber ich möchte nicht mit dir prozessieren. Und vielleicht, dass man da auch lieber dann ein Stück weit auch nachgibt. Das Gleiche bezieht sich auch auf das dritte Beispiel. Wenn dich jemand zwingt oder nötigt, eine Meile mitzugehen, heute würde man Kilometer sagen, eine Meile, soweit ich richtig weiß, sind ungefähr 1,5 Kilometer in dem Bereich. Wobei, man müsste mal gucken, im Neuen Testament die Maße noch ein bisschen anders sein. Die heutige Meile, die englische ist ja auch wieder anders. Jedenfalls, das war eine Wegstrecke, wo man den anderen begleiten sollte, weil es auch gefährliche Zeiten waren. Und mancher hat sich gescheut, hat ihn allein losziehen lassen. Da sagt aber der Herr, geh nicht nur eine Meile, wenn der andere das möchte, sondern geh auch zwei mit ihm. Zeig ihm, dass du ihm dienst, dass du ihn liebst, auch wenn du, sogar wenn du gezwungen wirst. Erweis ihm diese Tat der Liebe. Und solche Meilen mitgehen, das kann sich heute auch zeigen in der Begleitung Hilfesuchender, Seelsorgesuchender. Bei mir ist es auch oft so, ich habe auch sehr viel Arbeit und Stress. Ich habe die letzte Woche, das gab es noch nie, mehrere hundert Bestellungen bearbeiten müssen für unsere Zeitschrift. Gerade wegen dem Antidiskriminierungsgesetz war eine riesige Zahl von Nachbestellungen gekommen. Und wenn dann noch jemand angerufen hätte, ich brauche jetzt seelsorgerliche Hilfe, was machst du dann? Gell? Ihr wisst selber Beispiele. Dann ich denke, ist der Mensch wichtiger. Da muss man halt die Dinge liegen lassen. Auch wenn es dann vielleicht schwer fällt. Und dann, gerade wenn akute Notstände sind, dann gilt es ja nicht nur eine Meile, sondern auch zwei Meilen mitzugehen. Anderes liegen lassen. Der direkt nun als Notleidender mir vor die Tür gestellt wird, der hat Vorrang, auch vor anderen Dingen dann. Ja, begleiten wir auch Menschen, die in Not zu uns kommen, in Liebe und nehmen wir uns Zeit für sie. Die Zeit ist ja oft ein großes Opfer. Je mehr man im Beruf eingespannt ist, dann noch Zeit haben, vielleicht für Nachbarn, die gerade Hilfe brauchen, für seelsorgerliche Gespräche. Das ist nicht immer einfach. Aber die Frage ist immer, wo setzen wir unsere Prioritäten? Was stellen wir an die erste Stelle? Es ist sicherlich der Mensch das Wichtigste. Und auch für den Christen gibt es ja die Rangordnung an erster Stelle der Herr Jesus. Und was kommt dann an zweiter Stelle? Der Beruf? Die Gemeinde? Fragezeichen. Oder habe ich jetzt was vergessen? Ja, die Familie. Und da die Ehefrau vor den Kindern. Oder der Ehemann. Also an erster Stelle der Herr Jesus, dann der Ehepartner, dann die Kinder, dann, was würdet ihr sagen, die Gemeinde und dann erst der Beruf. Leider ist es manchmal auch ein bisschen vertauscht, je nachdem. Es gibt auch sicherlich Stresssituationen und da ist gut, wenn dann der Ehepartner auch Verständnis hat, ja, wenn gerade mal wirklich sehr viel Arbeit ist. Ich möchte auch da realistisch bleiben, aber wir dürfen nie vergessen, uns Zeit für die Familie zu nehmen. Wir haben das eiserne Gesetz, dass wir uns jeden Tag, auch für die Kinder, jeder sich genug Zeit nimmt. Aber das ging nur durch strenge Disziplin, dass man sagt, jetzt ist Kinderstunde, jetzt bist du dran oder du oder beide. Und dass man das einfach sich auch zeitlich einteilt und sagt, zwischen 6 und 8 wird nichts gearbeitet bei uns. Da ist also Kinderstunde auch für den Papa. Das ist nur ein konkretes Beispiel. Vielleicht muss man da sich einfach auch das konkret abklären. Wer bittet, dem gib. Wer bittet, dem gib, sagt der Herr weiter, und wende dich nicht von dem ab, der dir abbeugen will. Wir können sicherlich nicht die Not der ganzen Welt lindern. Ich kriege auch immer wieder Bettelbriefe, meine Adresse taucht ja zum Beispiel in verschiedenen Zeitschriften auf. Man kriegt da pro jede Woche, ob es jetzt per E-Mail oder Brief ist, zwischen 1 und 5 Bettelbriefen. Was macht man damit? Ja, wir können nicht die Not der ganzen Welt lindern. Es kommt aus Afrika und allen möglichen Ländern da, vielleicht kriegt ihr das auch. Da ist sicherlich auch viel Schwindel dabei. Also ich habe das Prinzip, dass ich den Vorrang solchen Menschen gebe, die ich auch persönlich kenne, wo ich weiß, da ist wirkliche Not, aber nicht wildfremden Leuten Geld schicke oder ähnliches. Ja, vielleicht sogar aus Afrika. Das sind manchmal ganze Banden, die dahinter stehen. Also deshalb, wir können nicht jedem geben, der bittet, aber dem, wo wir wissen, den wir kennen und wissen, da ist wirkliche Not oder dass wir vielleicht auch längere Gespräche führen, auch mit Vertretern von Hilfsorganisationen und fragen, wie arbeitet ihr denn konkret und ist eure Arbeit auch seriös und so weiter. Und wenn wir Bettler antreffen in der Stadt zum Beispiel, ja, gebt ihr denen Geld oder was gebt ihr denen, wenn ihr das macht? Was ist da am besten zu geben? Geld, damit er gleich in die nächste Spirituosenhandlung geht, das wäre gerade falsch. Ich habe mal das Prinzip gemacht, dass ich dann in Geschäft gehe und vielleicht ein belegtes Brötchen kaufe und ihm gebe. Und dann habe ich schon beobachtet, manche, die essen es wirklich begierig, andere, die legen es nebenhin und halten wieder weiterhin, so ganz abfällig, nur ein Brötchen. Dann merke ich schon, aha, der war nicht echt, ja. Und es stand auch kürzlich in der Zeitung, dass in Pforzheim gerade manche Banden hier mit Bussen ausgeladen werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht jemand jetzt was geben sollte, aber man muss wirklich manchmal aufpassen. Also immer besser, man kauft dann den Leuten etwas zu essen, damit sie es nicht in Alkohol umsetzen. So, ich möchte zusammenfassend etwas lesen, was mir sehr gut gefallen hat, aus diesem Kommentar von Fritz Rienecker zum Evangelium des Matthäus, Wuppertaler Studienbibel. Er hat nämlich hier eine sehr schöne Unterscheidung, damit wir das besser verstehen können, getroffen, zwischen 3 Arten von Vergeltung. Das fand ich auch hilfreich, um das besser zu verstehen. 3 Arten von Vergeltung. Und zwar unterscheidet er die Ich-Vergeltung, die Rechtsvergeltung und die Liebesvergeltung. Die Ich-Vergeltung ist der natürliche Mensch ohne staatliche Ordnung, der nur sein eigenes Recht so durchsetzt, dass es dann oftmals zu Zorn und zu Unrecht wird. Die Rechtsvergeltung ist das, was der Staat nun übt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und die Liebesvergeltung ist das, was unsere Vollkommenheit als Jüngerinnen und Jünger kennzeichnen soll. Dass wir nicht Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit üben. Dass wir bereit sind, dem anderen zu vergeben. Ich möchte abschließend das uns einmal zitieren. Von der Ich-Vergeltung. Der tiefste Trieb des Menschen ist von Hause aus sein Erhaltungstrieb. Solange dieser Trieb in gesunden Bahnen sich bewegt, ist er etwas Natürliches. Dämonisch wird er, wenn er sich mit Gewalt rücksichtslos durchzusetzen sucht. Er äußert sich dann im Herrschen wollen, gelten wollen, in Ich-Sucht, Habsucht, Rachsucht, in Neid, Missgunst, Hass und so weiter. Böses wird mit Böserem vergolten, Beleidigung wird mit härterer Beleidigung zurückgegeben, ein kleiner Vorwurf wird mit jähzorniger Rede heimgezahlt, Öl wird ins Feuer gegossen, es wird aus dem Affekt, aus der augenblicklichen Erregung heraus gehandelt. Das Böse wächst, der persönliche Verkehr wird vergiftet, das Zusammenleben wird untragbar. Kurz, die Ich-Vergeltung tobt sich zügellos aus. Wird der Ich-Vergeltung freier Lauf gelassen, dann ist Auflösung, Zerrüttung, Anarchie, Chaos, Kampf aller gegen alle das Ende. Soweit dieses Ich-Vergeltung. Jetzt kommt aber die staatliche Ordnung. Von der Rechtsvergeltung. Damit nicht die Ich-Vergeltung sich hemmungslos austoben und alles vernichten kann, darum ist von Gott in diese gefallene Welt die Rechtsordnung hineingeordnet worden, die sich in dem Staatswesen ihre feste Form geschaffen hat. Das Übertrumpfen des Bösen mit noch Böserem wird gezügelt durch staatliche Gesetzgebung. Das Gesetz fordert gerechte Vergeltung, Sünde muss gesühnt werden, der Verfehlung muss die Strafe folgen. Die Größe der Vergeltung ist gemessen an der Größe der Verfehlung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Totschlag wird anders vergolten als der Mord. Die Strafe steht im rechten Verhältnis zur Tat. Solch eine Rechtsvergeltung ist eine höhere Stufe der Ich-Vergeltung. Die wilde Ich-Vergeltung ist gezügelt. Das gilt für den Staat, aber für den Jünger gilt nun die Liebesvergeltung. Die Jünger haben sich darin zu üben. Und da möchte ich euch, soweit Rienecker, noch ein Beispiel bringen aus Russland. Da hat jemand einen Angehörigen getötet von einer Familie, hat etwas gestohlen und dann hätte ja diese Familie sich rächen können, nicht? Aber was haben sie getan? Die Toten werden da offen aufgebahrt. Sie haben gebetet am Sarg des Toten, haben gebetet, Herr, vergib doch diesem Mörder und führe ihn doch zur Umkehr. Und was ist geschehen in der Nacht, als sie genau gebetet haben am Sarg, war dieser Mörder nochmal zurückgekommen, wollte sehen, was da sich jetzt tut. Oft kehrt ja der Täter an den Ort des Geschehens zurück, wir wissen das ja auch aus kriminalistischen Erfahrungen. Und dann hat er diese Gebete gehört und das hat sein Herz so angesprochen. Diese Vergebungsbereitschaft der Angehörigen seines Opfers, dass er sich bei der Polizei gestellt hat und zur Umkehr gekommen ist. Ja, das hat das Herz selbst eines solchen Menschen angerührt. Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist nun auch das Gegenteil von Blutrache. Dann hier sehen wir, was die Kraft überwindender Liebe vermag, wenn wir in der Liebe des Herrn stehen und ja, einfach bereit sind, dem anderen zu vergeben. Das ist nicht einfach, ich möchte es wiederholen, aber Christus in uns ist die Kraft der Liebe und die Macht der Vollkommenheit. Er kann uns in unserem Herzen bewegen, den anderen höher zu achten als uns selbst und Hass mit Liebe zu beantworten und auch für die Verfolger und Feinde zu beten. So der Herr will und wir leben, werden wir das nächstes Mal hören von der Feindesliebe. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Lieber Heiland, danke, dass du die vollkommene Liebe bist. Gott ist Liebe, sagt uns dein Wort, Herr. Und wir danken dir, dass du das so ausgelebt hast, wie kein Mensch das von sich aus kann. Aber Herr, du kannst mir, du kannst uns die Kraft deiner vergebenen Liebe schenken, gerade jetzt in schwierigen Situationen. Wir bitten dich auch für die Feinde, Herr. Segne auch sie und führe sie zur Umkehr. Herr, und schenk uns immer wieder die Weisheit, wie wir mit Menschen umgehen, die uns querliegen, die uns Böses tun wollen. Herr, du weißt auch, wie es bei uns aussieht, ob es da jemanden gibt in unserem Leben. Dann schenk uns Kraft zu überwinden durch dein Blut und durch deine Liebe, durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns auch durch diese Woche geleiten kannst. Danke, dass wir an dein Opfer auf Golgatha erinnert werden und deine Auferstehung, gerade jetzt in diesen Tagen. Danke, Herr, dass du lebst und uns erlöst hast durch dein Blut. Wir wollen dich anbeten in alle Ewigkeit. Amen.